Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Michael, schön, dich wieder zu sehen. Grüß dich, hi.
Hi, grüß dich.
Freitag, 2:30 Podcast-Zeit, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich immer wieder drauf.
Ja, das ist so, ich genieße es inzwischen so als Wochenausklang. Heute muss ich ehrlich sagen, ich habe noch so ein paar E-Mails, die noch so hinterlegt sind, dass ich mich darum noch kümmern muss. Aber jetzt erstmal schön ein Stündchen Podcast mit dir zum Runterkommen, Käffchen dazu. Und dann haben wir neue Lust und neue Kraft, bevor wir dann...
Dann geht es entspannt weiter und ganz entspannt, mit Schub ins Wochenende.
Ja. Verdient. Absolut verdient das Wochenende diesmal. Wie geht's?
Das würde ich auch behaupten, auf jeden Fall.
Ja. Entsprechend haben wir uns auch heute, ich glaube, ein schönes Thema rausgesucht, oder?
Ja, ein entspanntes Thema, würde ich sagen. Ja. Was vielleicht jetzt nicht so jeder auf dem Schirm hat, was aber so zwischen den Sachen immer ein bisschen spielt, weil wir reden ja viel über Dokumentation und das ganze Erstellen und das Drumherum und auch ein bisschen die Lenkung und so. Und da haben wir uns für heute vorgenommen, ein bisschen über so das Thema Freigabe zu reden und vielleicht auch Schulung von den ganzen Inhalten, weil die Inhalte zu erstellen ist ja eigentlich nur so die halbe Miete so ein bisschen. Sie müssen ja auch verteilt werden und den Leuten bekannt sein. Und da würde mich mal so interessieren, wie oder auf welche Art und Weise hast du das letzte Dokument als QMB freigegeben? Was hast du dafür gemacht? Hast du irgendwo deine Unterschrift drauf gedrückt oder hast du nur einen Button gedrückt?
Ich habe einen Knopf gedrückt. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo drin stand, hey, ein neues Dokument steht zur Prüfung bereit. Schau dir das bitte mal an. Und da habe ich auf den Link in die E-Mail gedrückt, kam entsprechend in die Softwareplattform und habe dann mir den Prozess angeguckt. Es war ein Prozess gewesen und konnte dann entscheiden, ja, gefällt mir. So würde ich das als QMB korrekt sehen. Weiter zur Geschäftsleitung, zur finalen Freigabe oder halt Stopp, das ist jetzt eher nicht so, die Kiste, Veto einlegen, zurück zum Ersteller nachsitzen. Also ich wüsste nicht, jetzt wo du mich antriggerst, wann hast du den letzten Prozess freigegeben in deiner Funktion als QMB mit feuchter Unterschrift, also mit Tinte, mit Kuli? Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe.
Es kommt bei uns tatsächlich noch ab und zu vor, aber tatsächlich nicht im ISO-Bereich. Da sind unsere Kunden eigentlich sehr gut durchdigitalisiert, sodass wir wirklich da unterwegs sind mit einer elektronischen Freigabe. Aber im GLP-Bereich, also gute Laborpraxis oder wie andere es nennen, gigantische Ladungen an Papier, da sind wir noch tatsächlich oft mit Papier unterwegs, weil wir da so dieses Archivierungsthema haben, das haben wir auch schon im anderen Podcast besprochen. Und elektronische Archivierung ist oft eine Herausforderung und Dokumentenmanagementsysteme haben oft das Problem, dass Unterschriften nur im System selber gültig sind. Aber da können wir ja später mal noch drüber reden. Ja. Und das ist bei GLP alles ein bisschen schwieriger. Deswegen sind da noch viele auf dem sicheren Weg des Papiers und da werden tatsächlich noch richtig oldschool SOPs, die 4 Unterschriften brauchen, weil da braucht man ein bisschen mehr, einer, der es erstellt. Dann wird es an den beiden Standorten von 2 verschiedenen geprüft und dann noch vom Leiter freigegeben. Die werden tatsächlich teilweise noch hin und her verschickt. Okay. Das ist noch richtig oldschool. Aber es hat an der Stelle ein paar Vorteile, weil das gesamte System tatsächlich noch auf Papier läuft, was im GLP-Bereich nicht unüblich ist. Aber diese Sachen werden immer weniger und weniger. Und gerade die Dokumente-Management-Systeme sind da meistens das, was den Anfang macht, wo die Unterschriften, die nassen, ersetzt werden. Wir brauchen sie nämlich tatsächlich in GLP noch an ein paar Stellen, beziehungsweise an 3 Stellen. Und das Dokumente-Management-System lässt sich da aber ganz gut handeln. Deswegen ist das für viele so die Eingangsdroge für diese elektronischen Unterschriften dann auch so ein bisschen und das elektronische Managementsystem, das über ein DMS zu regeln einfach.
Ja, also wir haben es im Vorgespräch gehabt, wir wollen auf digitale Signaturen nicht eingehen, nicht tiefer und auf digitale Unterschriften. Das ist ein Kapitel für sich und wir haben eben so ganz kurz gescherzt, dass wenn wir das Thema angehen könnten, könnten wir irgendwie so einen Overnight-Podcast mal machen mit 8 Stunden am Stück und mal die unterschiedlichen Arten der Signaturmöglichkeiten mit dem unterschiedlichen Level und alles mal durchtackern. Ist jetzt nicht Thema, sonst sind wir echt in den 8 Stunden drin und wir wollten ja einen entspannten Freitag verleben. Nehmen wir uns vielleicht das nächste Mal auf oder wir machen mal eine Podcast-Folge zu oder eine Folge pro Signatur, dass wir da mal kurz durchgehen. Aber von der Sache her, ja, wenn man immer man es elektronisch zeichnen kann und wann immer ein Prüfer oder jemanden, der das kontrolliert oder jemanden, der da den Fokus drauf hat, ein gewisses Level an elektronischer Signatur akzeptiert, ist das natürlich ein Mittel, was man vorziehen sollte. Was absolut. Ich nicht... Da, schönes Thema. Lass es mal. Wenn du intern auditierst, du auditierst ein Unternehmen und du siehst, dass nennen wir es eine digitale Signatur, du siehst, es ist eine echt schlecht eingescannte Unterschrift, die als ein JPEG auf ein Dokument gepresst wurde und bewusst als JPEG. Du siehst, das passt nicht in diesen Kasten rein, das passt nicht in den Rahmen, es wurde einfach wirklich sehr ganz offensichtlich und ganz schlecht einfach so ein JPEG rein kopiert. Deine Reaktion?
Oh je.
Ja, genau.
Das wäre wahrscheinlich meine Reaktion. Einfach ein verdutztes Gucken.
Ja.
Das ist halt, ich weiß nicht, es gibt halt für mich die nasse Unterschrift und es gibt halt so die elektronische Unterschrift im System, die ja in der Regel über E-Mail-Passwort ist und auch gerne noch über eine digitale Signatur, je nach Level. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht zu tief reinsteigen. Aber so das schlechte reingecopy-pastete JPEG, das sehe ich nicht so gerne, weil das ist für mich, es bietet für mich keinen Mehrwert, was die, mit Identifikation des Dokumentes angeht.
Genau.
Weil ich gar keine Nachvollziehbarkeit habe. Weil bei der Unterschrift, da weiß ich wenigstens noch, okay, kann ich mir angucken, hat mal jemand von Hand aufs Papier drauf gemacht. Und bei einer richtigen elektronischen Signatur weiß ich, okay, es gibt irgendwo einen Audit Trail, im System ist es hinterlegt, der Benutzer hat eine Unique ID oder sowas. Aber jetzt irgendwo einfach nur ein Bildchen von meiner Unterschrift drauf zu machen, ist für mich tatsächlich was anderes, als ein unterschriebenes Dokument einzuscannen.
Gehe ich weiter?
Also,
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Weshalb ich das so... Also ich bin überhaupt gar kein Freund davon. Ich bin davon kein Freund. Und ich sage dir auch noch mal, warum. Weil ich habe das schon bei Kunden erlebt, dass ich gesagt habe, hier, wir brauchen einmal Unterschrift. Es muss mal unterschrieben werden. Und dann der Typ... Der QMB oder wer auch immer, vollkommen spielt überhaupt keine Rolle, gesagt, das ist gar kein Problem. Die Unterschrift von der Geschäftsleitung, die habe ich, die kann ich mal eben schnell reinkopieren. Sag ich, bitte was? Und dann, das ist doch hier, wir machen doch digitale Unterschrift. Der Chef hat einmal unterschrieben, das liegt bei uns auf dem Server. Wenn wir so Bedarfsanforderungen und so Sachen haben, das ist ja für uns ganz einfach, da holen wir uns das Bildchen. Und das sind so Themen, das geht in meinen Augen in keinster Weise. Das geht überhaupt nicht. Diese Unterschrift hat für mich keine Aussagekraft. Ist hochkritisch für Leute, die das für voll nehmen und auf Basis von einer Bestellung oder was ausliefern. Der Chef weiß von nichts. Das ist der gleiche Kram, wie wenn du dir eine digitale Unterschrift bauen lässt in Schönschrift. Kennst du das? Kannst auf der Webseite, kannst du deine Unterschrift reinhackeln und mit dem iPad schreibst du und die machen dir daraus aus eine schöne Unterschrift, die schön im Unternehmen. Das ist für mich alles wert gleich null. Gnadenlos. Und wenn ich sowas im Audit, als ich als interner Auditor dabei bin, ich spreche es an. Also ich sage denen ganz klar, Jungs, da habt ihr ein Thema, das werdet ihr so nicht durchkommen, das kann passieren, ihr crasht das. Ob ich es jetzt zwingend erforderlich in letzter Konsequenz als irgendeine Abweichung gegen irgendeinen Normkartitel auch, kannst du schwer nachweisen. Selbst das schlechte JPEG könnte ja der Chef bewusst da mit einer Handlung reingetan haben. Jetzt könntest du auf Speicherdatum gehen oder auf Speicher zuletzt bearbeitet, aber sowas, das darfst du nie machen. Ich weise deutlichst darauf hin, dass ich das für völlig falsch halte.
Ja. Also es ist ja was nicht selten tatsächlich der Fall ist, leider.
Deswegen reden wir drüber. Das passiert
manche, ja eklig. Manche kombinieren wenigstens noch diese schöne Handschrift, digitale Unterschriftbild mit einer digitalen Signatur. Dann bin ich da, sehe ich das nicht so eng. Nee, aber wenn es halt nur das Bildchen ist, ist es für mich halt so ein bisschen, dann hätte man auch ein Textfeld drauf copy-pasten können und einfach nur, was weiß ich, MS oder MK rein tippen können mit der Tastatur. Das hat für mich denselben Effekt fast, ob ich jetzt das Bild nehme oder das nehme. Normativ ist es, ja, halt finde ich sehr schwammig. Also es kommt auf den Bereich rein. Ich bin jetzt mal weit weg vom regulierten Bereich. Ja. Da sind wir nämlich ganz anders in der Pflicht. Und
ja, wir gehen. Ansonsten. Wir blenden jetzt mal dein GLP raus.
Wir blenden auch deine Medizinprodukte aus.
Auch wir blenden auch Medizinprodukte
aus. Dort bekommen wir nämlich auch extrem Probleme, wenn wir sowas benutzen. Ja, deswegen, wir blenden jetzt mal alles Hochregulierte raus. Also im Endeffekt, ich glaube, du kommst mit sowas schon durch. Es ist normativ, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders. Es ist schwierig, da jetzt eine Abweichung drin zu sehen. Aber ich würde halt sagen, ich rate auch ganz dringend davon ab, weil eben nicht mehr dieser Verantwortlichkeitsnachweis für mich da ist. Weil wenn nämlich genau das gegeben ist, dass jeder dieses Bildchen, weil es im Umlauf ist, darunter setzen kann, dann habe ich keinen Nachweis zu der Verantwortlichkeit dieser Person, dass die das wirklich gemacht hat. Ja. Natürlich kann ich sagen, jemand fälscht eine Unterschrift, weil er die gut abpausen kann. Ja. Aber dazu gehört meiner Meinung nach wesentlich mehr kriminelle Energie, als dass mal schnell ein Bildchen verteilt wird. Weil das heißt, mach das mal schnell für mich. Nimm einfach das Bild hier im E-Mail-Anhang, mach das mal drunter, es wird schon in Ordnung sein. Ja. Ich denke, das ist dann eher ein Kulturthema als ein normatives Thema schon fast für mich. Ja.
Was
oder ich weiß nicht, wie siehst du das?
Genau, ich widerspreche dir jetzt leicht wieder, weil...
Gerne.
Du halt auch wieder, also ich, andersherum, du musst in meinen Augen, was soll diese Unterschrift aussagen? Diese Unterschrift soll am Ende aussagen, dass die Person, die die Verantwortung über das hat, das zur Kenntnis genommen hat und hinter dem steht, was da draufsteht. Also du brauchst einen Nachweis, dass die Person das Ding gesehen hat.
Genau, und der fehlt mir an der Stelle.
Genau. Jetzt pass auf. Jetzt hast du aber auch den Nachweis mit einer Unterschrift in vielen Unternehmen, die Checklisten machen. Also Eingangskontrollchecklisten, Ausgangskontrollchecklisten, Lieferscheine stempeln, Wareneingangskontrollen, habe ich schon gesagt, aber Lieferscheine, Buchungsbestätigung, also ganz, ganz viel, wo einfach sagen, ich will wissen, dass die Person, die befähigt ist, das zu tun, also wirklich getan hat. Da hat sich ja schon in verschiedenen Branchen auch in GLP schon mal so durchgesetzt, dass du in irgendeiner Art und Weise so ein Kürzelverzeichnis hast. Das heißt, irgendwann ist man schon mal hingegangen, hat gesagt, boah, hier jeden Tag 1000 Unterschriften, no way, Kürzel. Das heißt, du machst eine Kürzelliste und in der Kürzelliste definierst du quasi, der Herr Kornmann hat das Kürzel MKO. Wenn er mit dem Kürzel zeichnet, machst du so eine kleine Zeichenkontrolle, heftest das auf dem Papier, aber jahrelang so gemacht und dann hast du ein fixes Kürzel für den Mitarbeiter, drops gelutscht. So, jetzt pass auf, jetzt gehe ich und das funktioniert, das habe ich auch schon bei Audits durchgemacht, aber es muss sauber geregelt sein. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und sage, wenn du diese Kürzel hast und hast definierte Tätigkeiten in einem Unternehmen, kannst du doch Folgendes sagen, du darfst das Kürzel für gewisse Dinge benutzen. Wareneingangskontrollen, auf dem Lieferschein das drauf, wann du es gekriegt hast, Warenausgangscheck, also Dinge, die nicht rechtskräftig sind nach draußen, also nicht Verträge, nicht sonstiges, sondern wirklich intern, zeichne mal kurz ab. Machst du mit dem Kürzel, definierst das, hast jedem Mitarbeiter ein eindeutiges Kürzel zugewiesen. Du verbietest per Strafandrohung, hätte ich fast gesagt, sondern per arbeitsrechtlichen Konsequenzen, die fremde Nutzung eines Kürzels. Weil ein Kürzel kriegst du ja sehr viel leichter gefälscht, auf Deutsch gesagt, mit dem Kuli, als wie eine Unterschrift. Also ein Kürzel ist da auch schon weniger wert. So, dann kannst du es auch digital machen. Also dann ohne Scheiß. Dann kannst du auch, Entschuldigung, aber dann kannst du auch in so einem Protokoll einfach in Areal 14 MKO draufschreiben. Das Kürzel MKO ist auf mich reserviert. Es ist per arbeitsrechtlicher Konsequenz untersagt, Kürzelmissbrauch zu betreiben. und ich habe auf diesem Schein oder ich habe einen Prozess und eine Arbeitsanweisung, eine Richtlinie, nennen wir es, wie wir es wollen, im Hintergrund liegen, die Nutzung im Unternehmen genau für solche Dinge in genau solch einer Funktion und in einer solchen Art und Weise freigibt und regelt. Dann hast du auch nicht viel besser, wie du das Bild da rein hast, was du reinkopiert hast von der Sicherheit, weil jeder kann dein Kürzel da reinschreiben. Du hast es aber arbeitsrechtlich abgesichert, also mit Maßnahmen, also du hast mit Konsequenzen hast du es abgesichert und du hast, das ist der große Unterschied, in meinen Augen, einen dokumentierten Prozess und ein Verfahren im Unternehmen, wo du das offiziell im Unternehmen so erlaubst und offiziell so regelst. Bisschen risikobasierter Ansatz drüber, 3 Punkte durchs Risikomanagement durchgezogen, was passiert, wenn. Und dann ist das für mich ein legitimer Weg, dies zu tun.
Mhm.
Nee, wir sind nicht, löst dich vom GLP, ich weiß, du guckst, du bist,
ja. Ich überlege gerade eigentlich eine ganz andere Sache, weil von GLP gehe ich weit weg, weil da haben wir das mit den Kürzeln, das stimmt, und da haben wir die Kürzelliste auch im Archiv und Kürzel dürfen dann 15 Jahre lang nicht neu vergeben werden und so, ein Spaß. Da haben wir das alles. Aber wenn ich jetzt an die anderen Sachen denke, ich überlege gerade, wo ich Situationen habe, wo genau das vorkommt. Und tatsächlich ist es eher oft so, dass zum Beispiel bei Lieferscheinen oder so, die kommen sehr häufig noch in Papierform mit, oder?
Genau.
So, und da wird dann das Handkürzel drauf gemacht, das wird dann höchstens mal eingescannt.
Ja.
So, und alle anderen Sachen sind entweder richtig unterschrieben oder eher im elektronischen System. Ich habe, bei mir ist eigentlich selten, muss ich glaube ich zugeben, wo ich wirklich dieses Ding bräuchte, dass ich da mein Kürzel drauf mache.
Ja, und
wir machen das zum Beispiel bei uns auch über ein bisschen andere Sachen. Das geht jetzt ein bisschen von Unterschriften-Ding weg, aber wir haben auch bei so Gruppen-E-Mail-Postfächern, hast du auch die Möglichkeit, die Sachen in Kategorien zu sortieren. Kannst den eine gelbe Kategorie, eine lila, eine blaue, irgendwas geben und kannst damit für andere auch markieren, dass du es gesehen hast. Also wenn es um solche Sachen geht. Aber was wären denn für dich jetzt so typische Dokumente, wo du sagst, da brauchst du das, dass du mit einem Word-Feld was einfügst?
Ja, kann ich dir sagen, digitale Laufzettel in der Produktion.
Mhm.
Du hast ein Produkt, was verschiedene Steps in einer Produktion durchläuft, mit verschiedenen Arbeitsschritten und der Worker muss bestätigen, dass er den Arbeitsschritt durchgeführt hat. Machst du das mit unter... Also, ist ja eine ganz praktische Sache. Machst du das mit einer Unterschrift, hast du das Problem, du musst das Papier mit dir rumschleppen. Machst du es mit einem iPad, musst du an jeder Stelle mit einem Tablet mit Schreibeingabe deiner Wahl, musst du an jeder Position ein Tablet haben, wo du es entsprechend einsprichst. Hast du das Dokument zentral auf dem Server liegen, mach das am Computer auf, drückt da eben sein Kürzel durch, mein Datum hinten dran, speichert es ab und weiter geht's. Mhm. Also das ist so eine ganz praktische Anwendung, wo ich sowas sehe, wo sowas auch im Einsatz ist.
Ja.
Okay, Vorprüfung. Also ich habe auch immer, es gibt auch immer noch Firmen, die auch in Zeiten von E-Rechnungen immer noch Firmen, die Rechnung, wie du schon gesagt hast, mit der Post reinkriegen und Lieferung mit der Post reinkriegen, dann müssen dann so Dinge drauf wie sachlich geprüft, buchhalterisch korrekt, Lieferung erhalten, Stückzahl korrekt, also so Prüfschritte rein.
Mhm.
Da ist der Weg, scanne es ein, mach es einfach nach dem Einscannen, mach es in irgendeinem PDF auf, setz ein Frame rein mit Buchstaben und schreib rein, was du reinschreiben willst, mach dein Kürzel, mach dein Datumhäkchen dran. Also kriegst du nicht irgendeinen Kram mit dem Stift auf den Lieferschein, sondern digitalisieren und dann weiterverarbeiten. Das sind so praktische Anweise, wo ich es einsetze.
Ja. Sind Situationen, wo ich es meistens tatsächlich anders hatte, weil entweder war es wirklich noch die Laufzettel in der Produktion klassisch auf Papier, und wurde entweder unterschrieben oder es wurde halt einfach weitergegeben. Oder wenn sie digital sind, sehe ich das oft, dass die halt Teil vom ERP-System sind.
Ja.
Und da hast du halt die verschiedenen Stationen und dann wird es halt von Stufe zu Stufe weitergereicht. Aber es muss jemand weiterklicken, der aber trotzdem einen eigenen Count hat. Und dann passiert das eigentlich im System. Also gerade Laufzettel kenne ich eher aus den ERP-Systemen, dass die dort weitergereicht werden. Und dort hast du dann halt auch getrackt, wer das war tatsächlich. Dort haben wir dann die Lösung darüber, dass jemand wirklich auf den Button drücken muss, ich bin jetzt fertig, es geht weiter und dann ist gespeichert, dass der das gemacht hat. Aber wo das, ich meine, ERP-Systeme gibt es ja wie Sand am Meer, aber Systeme, die das nicht können und wo man sowas braucht, einfach nur, es ist ja weniger eine Unterschrift, es ist ja vielmehr eine Information. Genau. Der vor mir hat seine Arbeit gemacht und hat das gesehen. Das ist genau. eine Information für den Mitarbeiter und ist jetzt hier keine rechtsverbindliche Sache. Da kann ich mir sowas vorstellen.
Das ist genau der Grund. Es geht darum, sich klar zu machen, das ist vielleicht der Output hier von dem Ausschweifen, sich klar zu machen, welchen Zweck erfüllt die Unterschrift? Ja. Einhaltung einer gesetzlichen Anforderung von irgendwelchen Sachen, Vertragswerk, Arbeitsverträge etc. pp. No way mit dem, was ich dir gerade erzählt habe.
Ja, das ist
klar. Oder erfüllt der Zweck die Kenntnisnahme des Dokuments oder die Bestätigung des Durchführens einer Handlung? Und da bin ich der Meinung, kannst du mit solchen Sachen arbeiten.
Ja, ich denke, du musst dir halt ganz genau angucken, wenn man sowas macht, was passiert da und für welchen Zweck ist das, wie du das gerade sagst. Ist das halt vor allem was Internes, weil nach draußen, no way.
No way.
Aber dann, wie sagt man so schön, nach einem risikobasierten Ansatz sich angucken, wo ist das Risiko, was dabei ist. Und wenn da keins ist, mit einer ordentlichen Risikobetrachtung, ja, warum nicht? Ja. Kann ich mir vorstellen, wenn es einfach nur ist, dem anderen das zu zeigen. Wo es dann halt schwieriger wird, und das ist ja so ein bisschen das andere Thema, so ein bisschen, wo wir heute reinschlittern wollen, ist dann Schulung oder so. Weil da, wenn du sagst, jetzt muss ich das Dokument schulen oder so, reicht es jetzt, wenn jetzt jemand bei einer Schulung oder sowas, zum Beispiel sich so manuell auf eine Liste einträgt oder so?
Eine Schulung hat einen Schulungsleiter.
Mhm.
So. Und wenn der Schulungsleiter auf dem Schulungsprotokoll unterschreibt und bestätigt die Anzahl der Teilnehmer oder die Teilnehmer, die dabei gewesen sind, wo willst du noch hin? Du hast mitgemacht, du hast zugesehen, hast eingesehen.
Mhm.
Also welchen Wert willst du aus der Unterschrift des Teilnehmers, also der feuchten Unterschrift des Teilnehmers auf dem Schulungsprotokoll sehen?
Mhm. Bei einer Live-Schulung oder so, wo du Schulungsleiter
Live-Schulung.
Hast, absolut.
Da, Live-Schulung. Ich bin bei einer Live-Schulung jetzt.
Du hast die Liste und die Person war anwesend in irgendeiner Form. Damit bin ich auch d'accord. Aber wie ist es mit Leseschulung oder so? Wie siehst du das?
Ja. Gut, das ist ja ein ganz anderes Fass, was wir aufmachen. Ja,
ich hole jetzt das große Brecheisen und öffne das nächste Fach.
Ich wollte es gerade sagen, du springst gerade extrem rüber. Es gibt unterschiedliche Ansätze, beziehungsweise wenn wir kurz in die Norm gucken, wir lassen jetzt wieder mal hochreguliert weg, aber wenn wir jetzt 9001 gucken, gibt es ja schon die Anforderung, dass die Mitarbeiter kompetent sind und dass die Prozesse den Mitarbeitern bekannt sind, um es ganz grob abzuschaffen. So, und das heißt, du hast jetzt die Tatsache oder das Thema, du hast einen Prozess geändert. Und wenn du den Prozess geändert hast, der ist sauber durch die Freigabe durchgenudelt. Also der Abteilungsleiter hat gesagt, das müssten wir gerne so machen. Du als QMB hast gesagt, ja, sieht gut aus. Dritte Stelle hat freigegeben oder du gibst als QMB direkt frei, weil es kein Kernprozess ist an der Stelle oder du das so geregelt hast, dass es geht. Dann geht es ja irgendwo los und dann geht es dann los und dann geht es, jetzt haben wir es geändert. Was machen wir denn jetzt oder wie stellen wir denn sicher, dass die Mitarbeiter das auch mitbekommen und dass die wissen, dass wir den Prozess geändert haben und nicht einfach im stillen Örtchen irgendwas machen und die Mitarbeiter mit dem alten System weiterlaufen. Und zwei Philosophien, oder zwei Sachen, die mir in letzter Zeit auffallen, ich mache das so, wenn man mit einem digitalen QM-System arbeitet, wenn man vernünftige Technik hinten dran hat, bieten alle Systeme an, dass man eine Kenntnisnahme, eine Lesebestätigung, ein irgendwas an die Mitarbeiter sendet, nachdem der Prozess freigegeben wurde. Also du sagst, es ist ein Prozess, Produktion, Personalabteilung, wir nehmen immer Personalabteilung. Hast einen Prozess Personalabteilung und hast gesagt, Kenntnisnahme alle Mitarbeiter in der Personalabteilung. Du gibst den Prozess frei, nach der Freigabe kriegen alle Mitarbeiter aus der Personalabteilung ein Ping, eine E-Mail und hey, der Prozess hat sich geändert, nehme das mal bitte zur Kenntnis oder bestätige mir, dass du es gelesen hast. In irgendeiner Art und Weise, nennt sich bei unterschiedlichen Softwaresystemen anders, aber am Ende vom Tag machst du das System auf, guckst dir das an und bestätigst, jawohl, ich habe das zur Kenntnis genommen. Und das System loggt Name, Datum und je nachdem vielleicht sogar die Uhrzeit dieser Kenntnisnahme. Das ist der schönste Weg, wie du sowas machen kannst und der eleganteste Weg. Ich merke vermehrt, die ersten Auditoren, die da so ein, zwei Nachteile sehen, ich persönlich nicht so sehr, aber die da gesehen werden, ist, woher bin ich mir denn sicher, dass er den Inhalt verstanden hat? Also die erwarten dann wirklich einen Test hinter diesem Ding und die sagen, eine Leseschulung ist keine Schulung. Jetzt kann man in Diskussionen gehen. Werde ich jetzt mit dir auch gehen. Also ich sage, neuer Prozess ist raus. Lesebestätigung, Mitarbeiter sollen es lesen. Verantwortung, die Mitarbeiter sind aufs KM-System geschult. Das sind keine neuen Mitarbeiter, die kennen den Prozess davor. Wir reden hier nicht darum, dass wir irgendjemanden von der Straße ziehen und sagen dem, hier, les mal, drück mal, sondern Mitarbeiter, geänderter Prozess, sage ich, Lesebestätigung, ausreichend.
Ja.
Erstmal.
Ja, ich gebe jetzt die ganz klassische QMler-Antwort, es kommt drauf an.
Ja, genau. Ja,
Generell finde ich teilweise auch ist schwierig, weil da viel darüber diskutiert wird, ob die Person das jetzt wirklich gelesen hat.
Aber
Natürlich kannst du im elektronischen System, wenn du willst, es immer aushebeln. Natürlich kann ich einfach über die 5 Seiten drüber scrollen, ohne es gelesen zu haben und mein Passwort eintippen oder ein Häkchen klicken, ja, ich habe es gelesen. Allerdings ist das dann nicht der Fehler vom System an der Stelle so ein bisschen, sondern dass die Person es einfach nicht gelesen hat, weil sie keine Notwendigkeit da drin gesehen hat. Und das ist dann wieder eher ein kulturelles Thema, finde ich, weil du kannst nicht bei jedem Dokument, was du schreibst, einen Test hinten dran schalten. Weil
Nein.
jedes Mal, wenn ich redaktionelle Änderungen in einer SOP mache, weil ich 2 Sätze geändert habe oder eine neue Guideline reingeschrieben habe, finde ich es Quatsch, da hinten dran einen Multiple-Choice-Test zu setzen. Wer das jetzt gelesen hat oder nicht, weil wir haben kompetente Mitarbeiter, die ja alle schlau sind und durchaus sehen, was sich verändert hat. Vor allem, wenn ich ein gutes System habe, markiert mir das
Siehst eh
sofort
die
alles
Red Line,
grün,
ich wollte es gerade
was
sagen,
geändert wurde, was
ja.
wurde gelöscht, was hat sich verändert. Das sollte ein gutes System einfach können. So eine gute Historie, wo ich direkt sehe, okay, auf Seite 10 von 20, mal davon abgesehen, dass man besser nie über 10 Seiten schreibt, aber hat sich was geändert und genau das ist es. Es war eine redaktionelle Änderung und fertig. Da sollte mir das System das einfach machen. Und bei solchen Sachen bin ich der Meinung, ist eine Leseschulung vollkommen ausreichend.
Ja.
Bei anderen Sachen, wenn ich jetzt komplett neue Prozesse schule, ich mache
Ja.
Änderungen am QM-System, ich arbeite jemanden in ein sensibles Thema ein, da absolut am besten Schulung durch eine Person
Ja.
und dann auch mit Überprüfung, weil wenn es um solche Kompetenzen geht, die ich vermittle, also die ich eine Alltagskompetenz für meine Arbeit, zum Beispiel wie ich eine Maschine bediene, sonst irgendetwas, wie ich den Prozess betreibe, so allgemeine Sachen, da brauche ich natürlich auch einen Nachweis für mein System einfach. Dass die Person jetzt gerade die kleine redaktionelle Änderung gelesen hat in der SOP, das muss ich ja nicht zwangsläufig sagen, okay, ich versehe das mit einem Zertifikat, wunderbar bestanden, Sie haben Version 3.5 dieser SOP gelesen, sondern die Person muss aber nachweislich qualifiziert sein, dass sie Maschine X oder Prozess Y durchführen darf.
Sehr
Und
schön.
da finde ich es dann wichtig, dass man da so einfach den Unterschied so ein bisschen macht. Es gibt Schulung und es gibt Schulung.
Genau, da grätsche ich dich jetzt rein. Sehr schön ausgearbeitet, habe ich dich gut angetriggert. Heißt ganz klar, ich teaser zuerst, praktischer Ansatz, überarbeitet eure Schulungs-SOP. Weil du nämlich gerade schon richtig schön gesagt hast, es gibt Schulungen und Schulungen. Und wir haben eben ganz kurz darüber gesprochen, schreibt euch irgendeine Richtlinie, wenn ihr mit Kürzeln arbeiten wollt, dokumentiert. Genau das heißt eben, dass man in der Schulungs-, also in der Kompetenz-SOP, Schulungs-SOP, wie auch immer das Ding heißt, wo ihr beschreibt, wie geschult wird und was ihr tut, haltet das fest. Haltet fest, dass Schulungen, die keinen Einfluss auf Produktionsprozesse haben, sondern nur Optimierungen sind, eben Lesebestätigung macht. Dass ihr neu eingeführte Prozesse nur über eine Präsenzschulung macht und neu eingeführte Prozesse, die einen zwingend erforderlich aus regulatorischen Gründen einen Nachweis benötigen, eben präsent mit einem Test hinten dran oder online mit einem Test hinten dran. Das heißt, definiert, was ihr schult, ihr definiert die Schulungsinhalte, definiert den Umfang und beschreibt hinten dran, was ihr als Unternehmen, auch da wieder kurz durchs Risikomanagement laufen lassen. Risikomanagement ist ein Freund von mir, da kann man so viel schön durchlaufen lassen, transparent bewerten und auch wenn irgendeiner fragt, ja, wie seid ihr denn auf das Idee und auf das Ergebnis gekommen, dass ihr es so jetzt machen wollt? Hier Risikomanagement, ja. Mitarbeiter nicht ausreichend Kompetenz, Arbeitsunfälle, blablabla, schlechte Qualität hinten raus, kommt bam, 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 Risiko rein, Maßnahmen überlegen, Risiko reduzieren, bist du fertig damit. Deswegen ist mein Tipp, die Schulungsmatrixen oder die Schulungsprozesse differenzierter zu betrachten und sich das so hinzulegen und sich das so zu schreiben, dass es handelbar und praktisch ist. Ich kann nicht für jedes Dot-Release und für jeden Furz, den ich lasse, eine Präsenzschulung mit einem Test hinten dran machen. Nein, weil ich es halt auch nicht brauche. Aber ob ich es brauche oder ob ich es nicht brauche, habe ich gefälligst für mich und für mein Unternehmen selbst zu definieren und muss ich mir nicht von irgendeinem Auditor kommen lassen, der mir dann irgendwas erzählen will, dann irgendwelche Ideen in sich reinstreut und wo ich Tür und Tor aufmache für Diskussionen. Sondern ich für mein Unternehmen, risikobasierter Ansatz, definiere folgende Prozesse, reichen eine Kenntnisnahme und eine Dot-Release, keine grundlegende Änderung vom QM-System, Feintuning. Folgende benötigen zwingend erforderlich eine Schulung mit Abschlusstest oder irgendwas hinten dran, grundlegende Änderungen am QM-System, Prozessänderung, Änderung in der Verfahrensanweisung, Änderung von Materialien, von neuen Bohrbildern, also wenn man in der Produktion wieder ist und wenn sich wirklich da was ändert, es muss auf jeden Fall mit einem kleinen Test, also mit einem Nachweis erfolgen und braucht man nicht drüber diskutieren, ein Staplerschein oder sonstige Dinge oder eine Fahrunterweisung oder die Jahresunterweisung, Arbeitssicherheit oder sowas, natürlich mit irgendeinem Quiz hinten dran, dass ich nachweisen kann, dass der Inhalt verstanden wurde. So sehe ich es.
Ja, nö, bin ich auch voll dabei und da verlängere ich direkt mal den Werbeeinspieler
für das
Risikomanagement, weil das ist so ein typisches Beispiel, wo sich zeigt, dass Risikomanagement nicht zwangsläufig immer nur mehr Aufwand bedeutet, sondern hier aktiv genutzt wird, um sich ein bisschen Aufwand zu sparen. Weil natürlich kann ich meine Mitarbeiter zu Tode schulen und dann steht aber niemand mehr in der Produktion und tut die tatsächliche Arbeit, für die sie angestellt wurden.
Ja.
Und an der Stelle muss man wirklich das auf das Maß achten, weil ich sehe auch keinen Grund, meine Mitarbeiter die ganze Zeit zu prüfen, weil ich habe ja intelligente, selbstständige Menschen eingestellt für einen Job, den sie qualifiziert sind zu tun. Und darauf baue ich auf und in dem Sinne schule ich sie halt weiter. Und deswegen bin ich da eigentlich voll dabei, dass man sagt, man muss das differenziert betrachten und gucken, wo macht das überhaupt Sinn? Wo brauche ich vielleicht auch den Nachweis, dass die Person qualifiziert ist gegen eine externe Stelle oder sonst was? Da gerne Prüfungen oder auch Live-Schulung. Aber welche Sachen sind eigentlich nur, der liest sich das durch, der nimmt das zur Kenntnis und fertig. Ja. Und mit dem Großteil der Informationen ist das ja vollkommen ausreichend.
Ja.
Und da muss ich mir den Stress auch nicht machen.
Genau. Aber du musst das Maß prüfen. Genau, du hast das schön sauber ausgearbeitet. Du musst das Maß prüfen und du musst dokumentieren, dass du das Maß geprüft hast. Weil wenn du heute sagst, boah, nee, die Schulung brauchen wir nicht, da reicht Kenntnisnahme. Ja? Und in einem Dreivierteljahr kommt einer und sagt, die Schulung wäre besser gewesen, du hättest mal. Dann musst du noch wissen, warum du entschieden hast, dass das eben nicht reicht und musst das begründen können. Deswegen das Maß analysieren und das dokumentieren. Risikomanagement.
So, und wo mache ich das jetzt im klassischen Unternehmen? Genau dieses Maß mir angucken, das immer wieder bewerten und anschauen, ob das noch passt?
Risiko, das ist klassisch Risikomanagement.
Und im Management Review.
Und im Management Review. Natürlich.
So. Ja. Nee, ich denke, es ist einfach wirklich sinnvoll, sich solche Gedanken zu machen, weil man spart sich aktiv Arbeit. Weil viele Leute empfinden QM-Systeme ja einfach oft so ein bisschen als Belastung und als nervig. Und es sind genau diese Komponenten, die es dazu machen. Ja, dass halt übertrieben wird mit Schulungen, Bestätigungen, sonst irgendwas. Sicherlich. Es gibt eine bürokratische Variante, die da auch gewissermaßen ein bisschen bedient werden muss. Aber die kann man gering halten.
Ja.
Und es soll am Ende so sein, dass die Leute halt mit dem System arbeiten und nicht nur dafür.
Es ist ja auch nicht zwingend Bürokratie, also auch das wieder, haben wir jetzt ein bisschen über normativ gesprochen, haben ein bisschen darüber gesprochen, Auditorenwünsche mal wieder, man sehe es uns nach, aber es muss doch für dich als dein Unternehmen dein ureigenster Wunsch sein, abgesehen von dem, was normativ gefordert ist, dass du Mitarbeiter in einem Bereich sitzen hast, die wissen, was sie tun und das so tun, wie du in deinem Unternehmen denkst, dass du es gerne hättest. Also das ist ja das Ursprung einer SOP und einer Arbeitsanweisung ist, wir haben uns was überlegt, wie wir es gerne machen wollten, wir schreiben das auf und stellen sicher, dass die Mitarbeiter danach arbeiten. Also Kompetenz. Das ist dein ureigenstes Willen im Unternehmen, dass das so läuft, wie du dir das ausdenkst. So, und jetzt musst du halt einfach für dich bewerten, das, was ich mir da jetzt ausgedacht habe, wie kritisch ist das? Wie sicher habe ich meine Mitarbeiter da rein? Wie bringe ich sie in den Prozess rein? Wie mache ich das? Wenn ich mich totreguliere und gehe am System vorbei und sage, ja, jede Änderung an Prozessen muss ich schulen? Nein. Ja. Wir hatten klassisches Beispiel aus dem 9001-Leben. 4, 5 Jahre her. Meine ich, kann auch da sein. Nagel mich nicht fest. Wir hatten ein Unternehmen, Vertriebsprozesse, Schulung jährlich. Hat das Unternehmen so bestimmt, wir wollen jährlich diese Vertriebsprozesse schulen. Wölkchen. Tag des Audits. Schulungsprozesse. Das jährliche Schulung ist halt echt. Da musste Gewehr bei Fuß sein. Waren halt 3 Mitarbeiter dabei. Die wurde gar nicht ausgeführt. Schulung wurde gar nicht ausgeführt. Auditor, ja, ihr habt definiert jährlich. Sag ich, ja, aber es hat sich doch nichts geändert an dem Prozess, also müssen wir doch auch da jährlich, ja, aber Arbeitsanweisung, Prozess, Übersicht steht drin, ihr schult jährlich Vertrieb. Sag ich, ja, wir haben Vertriebsmeetings gehabt, wir haben uns besprochen, die Mitarbeiter sind auf dem aktuellen Stand, wir haben auch Meetingprotokolle, es ist alles Böllchen, es ist alles cool. Ja, habt ihr in dem Protokoll noch drinstehen, dass ihr den Prozess geschult habt? Sag ich, nein, natürlich nicht, die Vertriebler haben sich über Vertriebstätigkeiten, aber nochmal, läuft alles. Keine Chance. Finding. Sage ich, gut. Meine Reaktion aufs Finding war nicht Nachschulung, sondern wir haben die SOP angepasst, haben die Schulungsmatrix angepasst und haben oben von jährlich auf bei Bedarf umgestellt. Und Bedarf haben wir definiert bei einer grundlegenden Änderung im Prozess. Auditor hat ein bisschen verbogen geguckt, logischerweise, weil seine Intention war, er wollte jetzt, dass wir jährlich und die Schulung nachholen. Rumgedreht. Bedarf. Bei prozentualen Änderungen, der Prozess, so wie er ist, es ist ein Vertriebsprozess, der läuft jetzt inzwischen seit 3 Jahren ohne Änderungen durch. Jedes Audit guckt der Auditor auf die Liste und sagt, ja, Schulung, sag ich, nee, haben wir nicht durchgeführt. Mitarbeiter sind geschult in 2021, seitdem hat sich der Prozess nicht grundlegend geändert. Oben steht bei Bedarf, Häkchen dran. Ende. Dann durch, läuft, aber einmal sauber betrachtet, ab dafür. Das so als praktische Anwendung, wie man solche Sachen nutzen kann, für Effektivität, auch risikobezogen. Die sind geschult, die wissen, was sie tun. Neue Mitarbeiter kriegen übers Onboarding den Prozess beigebracht. Alles Wölkchen. Aber dieses einmal im Jahr muss ich oder für jedes Dot-Release muss ich Mitarbeiter reinführen, am Ende noch mit irgendeinem Test, hör auf.
Ja, ich habe auch so ein bisschen meine Probleme mit diesem einmal im Jahr alles.
Ja.
Weil das ist etwas, was ich auch schon gesehen habe und ich kenne auch einen, der ein elektronisches System hat und dieses elektronische System schickt mir jährlich jede SOP. Das heißt, du hast die gelesen,
ja.
Und ab da bekommst du jedes Jahr an genau diesem Tag die Erinnerung jährliche Schulung, ob sich was geändert hat, ja. Oder nicht. Ja. Und das ist etwas, was im hochregulierten Bereich vielleicht durchgeht und je nach System, naja, gucken wir es uns mal an, aber im klassischen ISO 9001-Bereich absolut nicht notwendig. Weil ich verstehe es nicht, warum ich mich schulen soll in etwas, im Prozess, den ich beherrsche, in dem sich nichts geändert hat. Bei Änderungen sofort dabei, bei Bedarf. Aber ich finde, an manchen Stellen muss man auch prüfen, macht das Sinn? Macht es Sinn, dass mein Mitarbeiter von 100 SOPs für, sag ich mal, die Hälfte davon E-Mails bekommt, 50 im Jahr, dass er sie bitte lesen soll, obwohl sich nichts geändert hat. Wo ihn vielleicht sogar nur die Hälfte der Prozesse überhaupt betreffen.
Ja,
und das jetzt ist die andere Geschichte.
Und jetzt wird es schlimm. Jetzt kriegst du 50 E-Mails. Das ist gelebte Praxis. Ich kenne das auch, dass Mitarbeiter 50 E-Mails kriegen. Was machen die? Machen wir uns nichts vor? Gehen wir in das gelebte Ding rein? Die drücken es durch. Weil sie genau wissen, es ist mal wieder Januar. Es ist mal wieder der 20. oder der 31. Jetzt kommt wieder die Mail. Die drücken es durch. Was passiert? Ja. Die 2 Prozesse oder die 3 Prozesse in diesen 50, die vielleicht wirklich wichtig gewesen sind, gehen unter, weil die durchdrücken. Das heißt, durch die Flut an Schulungen oder Dokumentationen von Schulungen und Auffrischungen und jährlich und Kram verlierst du meiner Meinung nach vollkommen oder zum Großteil das Verständnis der Mitarbeiter und die Sensitivität, was wirklich wichtig ist und den Fokus auf wichtige Änderungen und wichtige Schulung. Weil wenn du einen Schwall von 50 Mails kriegst, ich würde die auch durchdrücken. Und, Entschuldigung, also gelebt. Wir kommen ja beide aus der Praxis. Wir haben ja beide, wir arbeiten ja beide auch haben in Unternehmen gearbeitet. Auf der anderen Seite hatten einen QMB vorgesetzt und sonst. Wenn ich sowas gekriegt habe früher, ich habe es durchgenudelt. Lass mich mit 50 SOPs in Ruhe. Ja, das kann schon wieder nur irgend sowas Automatisiertes aus dem System sein. Welt ist in Ordnung. Klack, 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 klack. Und dann geht halt das eine oder die zwei wirklich wichtigen Dinge gehen unter. Das ist so mein
Problem. Jetzt bist du genau dahin gerannt, wo ich auch hin wollte. Das ist
ja schön.
Nämlich, das finde ich jetzt genau das Problem. Wenn ich zu viel von diesem System gepiesackt werde, dann machen die Leute die Dokumente auf, holen einmal viel Schwung, drehen am Mausrad mit dem Finger, flippen das einmal nach oben und dann scrollen 10 Seiten innerhalb von 2 Millisekunden über ein Bild und dann wird unten gelesen angeklickt. Weil einfach das Interesse verloren geht, weil es eine Informationsflut ist. Und natürlich kann ich dann sagen, ja, der Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, weil er hat es mir ja bestätigt. Wenn ich aber, sage ich mal, das provoziere, dass dieses System nervt und drängelt und Ärger macht und nicht mehr das Eigentliche, was es tun soll, nämlich die Qualität erhalten tut, weil es sowieso keinen interessiert, dann liegt es halt auch am System. Und da muss man wirklich ein bisschen darauf achten, dass dieses System irgendwo sinnvoll einfach diese Meldungen und die Interaktion auch einfordert.
Ich gehe schon weiter. Das ist nicht nur Software. Also erstens mal ist die Gefahr, dass sowas passiert, größer, wenn es einfach geht. Nämlich genau das. Einfach radadazong, einmal im Jahr alles raus. Aber ist es denn, Michael, nicht in der gelebten Praxis so, wenn du jeden Tag oder einmal die Woche von deiner eigentlichen Tätigkeit weggerissen wirst, weil irgendeiner der Meinung ist, er müsste dich jetzt für 3 Stunden in irgendeinen Seminarraum setzen, müsste irgendwo einen Beamer an die Wand schmeißen, müsste betreutes Vorlesen von irgendwelchen PDF-Flyern machen, um dir wieder irgendwas zu erklären, was du seit 3 Jahren machst, nur weil es jetzt wieder mal fällig wäre, da schaltest du doch auch, also ganz im Ernst, da schaltest du doch auch ab. Du darfst jetzt bewusst anfangen zu schnarchen, dann wirst du angerempelt, aber du schaltest doch bei solchen Dingen ab. Das kann mir doch keiner erklären, dass sowas mit einer vollen Aufmerksamkeit und einem Interesse, wenn es so oft stattfindet, noch wahrgenommen wird, sondern das muss doch ein Event sein, wo wirklich wichtige, knackige Informationen vermittelt werden, die neu sind und nicht irgendwas Altes wie so eine indische Gebetsmühle geleiert wird.
Ja. Also vor allem bei den Gebetsmühlenartigen habe ich meine Probleme. Sicherlich, es gibt Sicherheitseinweisungen und Sachen, die sind halt immer gleich und die müssen halt vermittelt werden.
Da reden wir nicht drüber.
Entschuldigung,
ich wollte gerade sagen, wir reden nicht über BG-Unterweisung und ASI und Brandschutz und so ein Kram.
Genau, die nehme ich komplett raus aus dieser
Zeit. Die musst du wie so eine Gebetsmühle
Pflichten.
Die musst du wie eine Gebetsmühle auch wirklich machen, weil der geht aus dem Seminarraum raus und sagt, wo stand denn jetzt der Feuerlöscher, wo ist der Brandschutz, der Sammelplatz. Das musst du machen wie eine Gebetsmühle. Wir reden jetzt von Prozessen im QM.
Genau, deswegen sage ich auch, die schiebe ich mal komplett raus aus dieser Geschichte. Aber bei allem anderen an regelmäßigen Schulungen, lass das auch gerne mal die ISO 9001 Schulung sein. Wenn ich Schulungen sehe, die es dort gibt teilweise, wo dann, du hast eben einen meiner Lieblingsbegriffe genannt, das betreute Lesen, wo Normkapitel um Normkapitel vorgelesen wird, auf PowerPoint-Folien geknallt wird. Das sind Sachen, wo ich absolut verstehen kann, wenn mir jeder im Publikum einschläft, weil das ist pure Zeitverschwendung.
Genau.
Wenn ich solche Sachen sehe. Ich denke gerade als der, der schult und der, sag ich mal, die Person ist, die Wissen vermittelt, hat man da auch eine gewisse Verantwortung, die Leute auch nur mit dem zu beschäftigen, was wirklich relevant ist. Also ich finde, es ist natürlich, die Leute müssen das mitmachen und man muss gucken, jeder hat seine Pflichtschulung und alles, aber ich finde halt auch, dass man auf der anderen Seite auch ein bisschen die Verantwortung hat, die Leute auch nur mit Informationen zu versorgen, die sie wirklich brauchen an der Stelle.
Ja.
Also auch mal als Qualitätsmanager kritisch zu überlegen, macht das jetzt Sinn? Ist das überhaupt verständlich? Weil wenn ich im Raum mit Qualitätsmanagement sitze, kann ich mir mehr erlauben, sage ich mal, normativ, als ich das bei anderen tun würde. Ja. Und wirklich zu gucken, wo ist wirklich der aktive Bezug zur Arbeit? Also ist das jetzt etwas, was wirklich diese Person wissen muss? Und bringt das diese Person wirklich voran oder ihren Arbeitsalltag? Ist das relevant für die Person? Und dann wirklich auch ein bisschen die Schulungsinhalte dahingehend anzupassen, dass man sagt, ich halte das hier kurz und knapp, das hier ist praxisbezogen und relevant.
Genau.
Und ich möchte euch nicht langweilen. Und was meiner Meinung nach viel zu selten gemacht wird, wirklich auch den Raum zu schaffen, um die Leute mit einzubeziehen, weil tatsächlich haben die Leute ja oft Fragen zu dem Thema. Ja. Also das ist kein Frontalunterricht, sondern ich finde, das muss ein Austausch sein. Und sei das jetzt die QM-Schulung, die wir als QM-Manager geben, oder irgendeine Einweisung, oder sei es wirklich auch andere Sachen, ja. Themenbezogene Schulungen.
Und wenn du heute, echt nur ein Beispiel, aber wenn du heute eine Brandschutzschulung aufmachst und da unten siehst Copyright 1999, dann weißt du Bescheid. Also, und es ist jetzt ein Extremfall, aber was will sich bei Brandschutz groß ändern in einem Unternehmen? Es sind immer so die Themen wie Feuer ausmache, Feuerlöschklassen, Sammelplatz etc. pp. Oder QM-Schulung. Ich bin seit 10 Jahren im Unternehmen. So muss ich mir jedes Jahr eine jährliche QM 9001 Basisschulung abholen? Oder wäre es nicht sinnvoller, ich würde eine Schulung als einen Workshop-Day oder Workshop-Stunde und Erfahrungsaustausch machen? Also da wieder auch, was definiert eine Schulung? Was macht eine Schulung zur Schulung? Ist eine Schulung wirklich betreutes Lesen mit PowerPoint? Oder ist eine Schulung nicht auch ein Erfahrungsaustausch, eine Kommunikation in einer Gruppe? Auch das nochmal Gedankengänge.
Ja, und ich finde, da muss man halt auch ein bisschen hin. Und ich finde es auch nicht dramatisch, Themen zu kombinieren. Also du musst nicht eine gesonderte Schulung für alles machen. Das kann auch, wenn das einfacher ist am Anfang des Jahres, wo es mal ein bisschen ruhiger ist und wo ich vielleicht dann auch mehr Leute zusammenkriege, einfach so eine Kombinationsveranstaltung sein. Wo ich sage, ich gucke mir jetzt mal ein paar Standardschulungen an, ich gucke mir, was hat sich geändert, einfach so das Update so ein bisschen für alle, was die sich abholen müssen.
Mitarbeiter-Kickoff, ja.
Genau, Mitarbeiter-Kickoff, da kann ich ganz viele Sachen reinpacken, die ich unbedingt in Person besprechen muss oder die vielleicht eine gewisse Relevanz haben. So, und alles andere geht natürlich auch über Lesen. Und das muss dann reichen. Also ich finde, man darf es mit Schulungen auch nicht übertreiben, weil da geht schon eine Menge Zeit drauf. Man muss sich lieber mehr Zeit daran investieren, zu überlegen, welche Kompetenzen muss ich denn vermitteln. Das ist was natürlich für die Führungskräfte im Management-Review, das ist auch was, wo der QMB ein bisschen mitspielt, wenn er den Schulungsplan macht. Und viel wichtiger, auch wo die Mitarbeiter mitspielen, dass die sagen müssen, hey, ich glaube, mir fehlt hier noch was. Und ich finde, da ist nicht eine gute Kommunikation eine klasse Grundlage, weil Schulungsbedarf müssen alle zusammen entwickeln. Die Führungskräfte müssen auch mal fragen, was fehlt dir denn? Was brauchst du, um deine Arbeit gut tun, machen zu können. Ja. Und so ermittelt man halt den sinnvollen Bedarf, meiner Meinung nach.
Nicht mit der Gießkanne ausschütten.
Ja.
Ein, auch das wieder Beispiel aus der gelebten Praxis, wo ich immer sage, oh Leute, ein Außendienstmitarbeiter, der 99% seiner Tätigkeit im Außendienst verrichtet, muss vielleicht nicht einen Tag investieren und von Hamburg nach Frankfurt ins Headquarter fahren, weil die Brandschutzschulung ansteht. Weil dem wahrscheinlich sehr egal ist, wo, wie, welche Rettungswege im Unternehmen und welche Brand... Der ist nie da. Kick it. Der muss vielleicht mal was haben Richtung BG und Richtung Arbeitssicherheit mit Fahren, PKW, Lenkruhezeit, also solche Dinge. Aber bitte hol doch den Kerl nicht von Hamburg nach Frankfurt, um ihn 4 Stunden lang in die Jahresunterweisung Brandschutz zu setzen. Warum mit Gießkanne diese Schulung auf diesen Kerl verteilen? Das ist genau das, was du eben gesagt hast.
Ja, also dass jemand für eine Schulung so weit fährt, finde ich sowieso Quatsch. Weil wenn ich gucke, wir leben in modernen Zeiten. Entweder passiert sie remote über Teams und selbst wenn sie vor Ort passiert, sind sowieso 2-3 Leute zugeschaltet.
Aber selbst,
in dem Fall drückst du einfach oben diesen Aufnehmen-Button. Und dann kannst du Leuten, die an dem Tag keine Zeit haben, einfach den Videolink schicken und sagen, guck dir bitte Folgendes an.
Ja.
Und wenn du Fragen hast, melde dich bei mir.
Ja.
Und wenn ich nett bin, schreibe ich ihm auch dazu, wenn das nämlich der Außendienstler ist, guck dir bitte diese 3 Passagen an, die sind für dich relevant. Und die anderen Sachen
kannst
nicht.
Du skippen. Ja.
Und weil es wird garantiert Themen geben, wenn ich 2 Stunden rede, die ihn nicht betreffen.
Ja.
Und zu lange rauszögern sollte man sowieso nicht. Aber es gibt genug technische Möglichkeiten, mit denen ich das einfach machen kann. Und für mich ist es absolut d'accord, wenn an einem Schulungstag, wenn es so ein Kickoff ist oder sowas, jemand halt nicht kann, weil er Urlaub hat, keine Zeit, krank, irgendwas, wichtiger Termin, dann zeichne ich dem das auf, dann schicke ich dem das und sage, hey, guck dir das bitte an. Und wenn du Fragen hast, dann reden wir danach drüber.
Ja. Ja,
und fertig. Und das ist für mich genauso okay. Ich würde niemanden zwingen, bei jedem Event live dabei zu sein.
Das meine ich. Es war zum Beispiel, Gießkannenprinzip. Selektiert, wer braucht es wirklich und rollt das dann aus. Und lasst die Jungs, die es nicht interessiert und die es nicht brauchen, Lasst es in Ruhe.
Ja, es geht ich dann zum Beispiel sonst einfach am Fokus vom Alltagsgeschäft vorbei.
Auch da ganz kurz, da auch schon wieder aus meinem Kram raus. Ich schule Datenschutz und Datenschutz ist ein trockenes Thema. Aber ich sehe zu, dass ich jährlich die Inhalte neu mache, dass immer mal ein bisschen was Besseres dabei kommt, dass die Mitarbeiter zum Jahr auch was mitnehmen. Und vor allen Dingen habe ich unterschiedliche Schulungen für Führungskräfte, Personalabteilung, Einkauf hast du nicht gesehen, als für einen Shopfloor-Mitarbeiter, der einfach nur so die Basics mal in den Kopf geknallt kriegen muss. Was will denn einer, der ohne dass ich es böse meine, ganz im Gegenteil, eher besser meine, was will ich denn mit einem Mitarbeiter, der vielleicht im Außendienst unterwegs ist oder der Lagerist ist oder Lieferscheine prüft, sonstiges oder direkt in der Produktion tätig, was will ich dem denn irgendwas von Marketing, Google Analytics, Datenschutzfolgeabschätzung und sonst irgendwas erzählen? Das interessiert den gar nicht. Das liest der sich, da fliegt der drüber, dann ist die Schulung null und nichtig und dann hat sich das. Der muss was Kurzes, Knackiges kriegen, was ihn betrifft und nur das, was ihn betrifft, dann ist der Drops gelutscht. Dann sieht der da auch einen Mehrwert dran. Ein paar Beispiele mit dem Firmenbus hier, der Lieferschein nicht einfach oben drauf und an so Spielereien. Gibt ja 1000 Möglichkeiten. Das wiederum interessiert den Personaler überhaupt nicht. Also zielgerichtet, kurz und knackige Schulung machen.
Ja, nee, das sehe ich genauso, weil wenn ich, selbst im regulierten Bereich, wenn ich da hingucke, da machen wir das genauso. Natürlich muss ich meinem GLP-Labor eine jährliche GLP-Schulung verpassen. So, und natürlich ist die für die Labormitarbeiter und die direkt an den Prüfungen beteiligt sind, relativ lang und ausführlich. Auch da peppen wir das immer mal wieder mit ein paar Praxisbeispielen auf, wenn, keine Ahnung, mal wieder jemand was Nettes auf die Dokumente gemalt hat oder so. Aber wir haben auch extra Schulungen zum Beispiel für die IT, das sind Awareness-Schulungen. Also Leute, die mit dem Labor, mit den Prüfungen eigentlich wenig zu tun haben, aber die Systeme betreiben. Und die kriegen komprimiert halt das, was sie brauchen. Ja. Oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Postfiliale arbeiten, sage ich mal, von dem Unternehmen, die zum Beispiel Pakete annehmen mit Chemikalien drin oder so, die bekommen auch eine Awareness-Schulung, dass sie wissen, okay, wenn die und die Abteilung draufsteht, dann muss das dahin gehen und ich muss folgende Dokumente ausfüllen, damit die Dokumentationskette vollständig ist. Aber die müssen nicht wissen, wie eine Prüfung im Detailliert durchgeführt wird. Die müssen nicht wissen, wie Computersysteme validiert werden. Und wenn ich das 2 Stunden denen vermittle oder eine Stunde lang, dann bin ich mir sicher, dass die 5 Minuten, wo es um Dokumentation von dem Paketschein ging, nicht hängen geblieben sind.
Ja. Ein Punkt habe ich noch. Ich sehe, wir sind schon wieder bei 52 Minuten. Ich habe noch einen Punkt, der vielleicht wichtig ist. Durch meine Tätigkeit mache ich viele Online-Schulungen. Also ich mache echt viele Online-Schulungen. Ich habe ein Online-Schulungsportal. Ich lade die Schulungsinhalte hoch. Mache dahinter dann auch, weil es sich halt einfach in einem Online-Schulungsportal anbietet, so einen kleinen Multiple-Choice-Test immer dahinter, immer mit Bezug mit dazu. Und wenn also alles cool ist, der fängt über 70% oder was, Erfolgsquote, Klassiker, wenn das erfolgreich ist, kommt ein Zertifikat hinten raus, ist es nicht erfolgreich, kommt die Einladung zur Schulung erneut und er darf nochmal eine Runde drehen. Wo ich hin will ist, da kommt ein Zertifikat hinten raus. Dem Zertifikat steht, erfolgreiche Teilnahme, Schulungsinhalte, Mitarbeiter, Datum, Schulungsanbieter, also ich mit Datum, also formal, alles in Ordnung. Diese Schulungszertifikate und auch die anderen Schulungszertifikate, die ich immer von anderen gekriegt habe, auch DEKRA, TÜV etc. pp., die füllen ja auch immer diese Schulungszertifikate, Teilnahmezertifikate aus. Jahrelang ist alles gut gegangen. Alles cool. Ein schönes Zertifikat. Es kommt auch nur dann raus, wenn du halt eben alles bestanden hast. Klassiker. Kriegst kein Zertifikat, wenn du nicht bestanden hast. Ich habe in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren immer mehr Themen gekriegt von Auditoren bei meinen Kunden, die ein Thema mit dem Zertifikat haben, weil die gefragt haben, wo das Zertifikat herkommt. Ei, sage ich, alles klar, nochmal kurz erklärt. Schulungsplattform, mehr wie 70, bei Erfolg kommt ein Zertifikat raus. Ist auch beschrieben, geht eine Anleitung mit dabei, dass die Kunden wissen, wie es funktioniert, alles gut. Keine Chance, weil nicht dokumentiert ist, dass der Erfolg gewährleistet ist und wie der Erfolg überprüft wurde. Also habe ich, weil ich dann halt auch irgendwann ist der Punkt gekommen, sage ich, komm her, es tut mir nicht weh und ich spare mir sehr viel Arbeit. Unten drunter, dieses Zertifikat wurde auf Basis eines positiven Multiple-Choice-Tests ausgestellt. Also habe ich unten auf die Zertifikate so einen Hinweis gemacht, dass eben eine Prüfung erfolgt ist und ein gewisses Mindestmaß erreicht ist, um das Zertifikat zu drucken. Seitdem habe ich nichts mehr gehört und keine Probleme mehr. Da wäre mein heißer Tipp für diejenigen, die solche Zertifikate ausstellen oder sowas tun und das meine, überlegt euch mal, ob ihr nicht unten irgendeinen so kleinen Vers oder einen Sermon reinsetzt, weil es immer mal wieder Menschen gibt, die da Bedürfnisse haben und der Meinung sind, den Ursprung und die Nachhaltigkeit des Zertifikats in Frage stellen zu wollen. Und mit so einem Zettel, Sprüchelchen unten drin, habe ich zumindest keine Probleme mehr damit. Ich weiß nicht, stellt ihr auch Zertifikate aus? Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen. Ihr stellt
machen
das ja
wir
auch
aus. Machen ja. wir auch. Wir schreiben aber auch immer rein, dass es Nachweis gab. Und entweder, wenn wir wissen, also wenn klar, was heißt, wenn wir wissen, wenn klar ist, was das ist, dann schreiben wir da durch Multiple-Choice-Test oder sonst was, dass der Nachweis erbracht worden ist.
Genau.
Das ist tatsächlich, was von vielen gefordert und gewünscht wird, eben genau wegen dieser Sache, weil es oft sonst nicht anerkannt wird.
Ich glaube gewünscht, nicht gefordert.
Also sagen wir so, gewünscht von den Kunden, gefordert fast von dem einen oder anderen Auditor, wenn er sowas rauszieht.
Anders da, ich gesagt gewünscht von einem Auditor.
Ja,
und dadurch, sagen wir von und dadurch gefordert von dem Kunden. Ich drehe es mal so rum.
So rum ist auch okay. Aber zurück zu dem Punkt, wir schreiben das auch grundsätzlich rein, wenn wir halt eine Überprüfung haben, damit das auch klar ist, weil es damit einfach eine andere Wertigkeit auch hat. Und wenn es keine Multiple-Choice-Sonst-was-Prüfung gab, dann steht bei uns auch drin, wurde durch, oder der, sage ich mal, der die Schulungsinhalte, die Vermittlung wurde sichergestellt durch Rückfragen des Referenten und durch eine Diskussionsrunde oder so. Das ist die andere Alternative. Wenn man das nicht mit einer Prüfung versieht, sollte man meiner Meinung nach trotzdem reinschreiben, es gab eine Diskussionsrunde, es gab eine Fragerunde und der Referent hat mit Rückfragen sichergestellt, dass das Wissen vermittelt wurde.
Das hast du ja. In dem Hochregulierten hast du es ja, Wirksamkeit der Schulungsmaßnahme. Du willst ja nicht im Nachgang irgendwas machen, sondern da haben wir uns auch angewöhnt, entweder wenn wir so normale Schulungsprotokolle haben, dass die Teilnehmerlisten das da reinfüllen, dann steht da meistens schon vorausgefüllt unten drin, durch Diskussionen in der Runde, Teilnehmer waren aufmerksam, konnten auf Fragen sinnvoll antworten etc. pp., um halt einfach da hinzukriegen. Weil der Teufel ist, ich werde auf gar keinen Fall, also Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich werde auf gar keinen Fall anfangen, 14 Tage oder 3 Wochen nach der Schulung eine zweite Schulung einzuläuten, um zu überprüfen, dass die Mitarbeiter noch wissen, was ich denen vor 3 Wochen erzählt habe. Welchen Aufwand will ich denn noch machen an dieser Stelle? Ja,
deswegen, also der Aufwand muss da begrenzt gehalten werden und das ist ja auch nicht nur eine Aufforderung, das unten reinzuschreiben, sondern es macht ja auch absolut Sinn, Rückfragen und Diskussionen direkt in dieser Schulung drin zu haben, weil das ist, wie ich das Wissen sowieso am besten vermittle und wie ich auch sicherstelle, dass die Leute es verstanden haben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich willkürlich Leute wie in der Schule aufrufen muss und die abfragen muss, sondern das kann einfach auch eine Diskussionsrunde sein, wo man die Themen, die manche mitbringen, einfach diskutiert und Fragen beantwortet. Und damit ist der Sache ja meistens Genüge getan. Es muss aber auch nur klar sein, dass es natürlich keine Folgen hat, wenn ich mal was Dummes frage, aber sollte es sowieso niemals.
Nein.
Deswegen, da sollte man die Leute immer einladen in den Schulungen, zumindest handhaben wir das so. Und wir planen eigentlich auch in jeder Schulung immer feste Diskussions- und Fragezeiten fürs Ende ein und bringen auch immer gern einfach so ein paar aktuelle Themen mit, wo wir sagen, das tut sich gerade so ein bisschen, so entwickelt sich das und dann kann man eigentlich jedes Mal gut so eine Diskussion noch anstoßen. Also das macht doch jedes Mal Spaß, weil die Leute auch immer ultra spannende Themen dann einfach mal mitbringen, wenn man dazu einlädt.
Ja, das nimmt dich auch wieder mit, weil du immer wieder Fragen kriegst und Trigger für dich kriegst, wo du sagst, boah, habe ich das jetzt nicht im Inhalt richtig drin, habe ich das im Gespräch nicht vermittelt oder auch nur auf cool, auf welche Gedankengänge Leute kommen können.
Ja. Ich finde es auch einfach eine wahnsinnig wichtige Sache, auch eine Rückmeldung für uns, weil gerade als QMBs oder als QA ist es einfach so, du sitzt halt, sage ich mal, auch so ein bisschen in deiner eigenen Bubble drin. Du bist auch so ein bisschen auf die Informationen von außen einfach angewiesen, weil natürlich haben wir jetzt viele verschiedene Firmen gesehen und viele verschiedene Abläufe und haben gesehen, was funktioniert und was nicht. Aber die Informationen von uns sind eigentlich nur deswegen so gut, weil wir halt auch viel mit den Menschen kommunizieren, weil die uns sagen, wie ihre Prozesse laufen, weil die kennen ihre Prozesse am besten und wissen einfach, wie die Sachen funktionieren. Und wir sind auf deren Rückmeldung angewiesen, um das Ganze auch im QM-System entsprechend umzusetzen und mit denen zusammen aufzubauen und ohne diesen Austausch wäre das einfach gar nicht möglich, weil wir gar nicht das Wissen und das Verständnis für jedes Detail haben.
Ja. Sehr schön.
Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt.
Schöne letzte Worte für ein lockeres Thema.
Ja. Nein, aber ich fand, das war ein sehr spannendes Thema einfach mal wieder. Und selbst über so schlichte Sachen wie Schulung oder nur Freigabe von Dokumentation kann man ohne Probleme eine Stunde reden.
Kannst du lange drüber philosophieren, ja.
Ja. Zumindest wir. Ich hoffe, ja, unsere Zuhörer hat es nicht gelangweilt. Ich hoffe, das Thema war spannend trotzdem und unsere Diskussion auch anregend. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich denke, wir nehmen auf jeden Fall ein paar weitere Themen mit für die Zukunft. So gerade Risikomanagement haben wir sowieso ein bisschen mit auf dem Plan gehabt noch. Und auch das Thema E-Signatur. Ob wir jetzt wirklich das Overnight-Double-Feature zur E-Signatur machen, müssen wir mal noch intern diskutieren hier. Oder ob wir es doch mal auf eine normale Podcast-Länge oder zwei Folgen kürzen können. Da mal gerne Feedback geben, auch wie tief ihr vielleicht in so ein Thema einsteigen möchtet. Ansonsten machen wir uns mal einen Plan und ich freue mich aufs nächste Mal.
Alles klar.
Bis dahin würde ich sagen, Michael, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und bis bald.
Auch von meiner Seite euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Grüße aus Wetzlar und tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.